Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Ja, und hallo und herzlich willkommen. Ich habe eben vergessen, mich vorzustellen bei der Schlusskonferenz zu Deutschland. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Ich bin Eva Lotter-Bohle. Ihr findet mich unter anderem bei unter @eva_bohle@mastodonsocial und auch bei Twitter unter @eva_bohle. Was ich auch eben vergessen habe, ist ein fantastischer Tag heute, dass wir natürlich, ist der Rasenfunk ist und bleibt crowdfinanziert. Damit könnt ihr auch, finanziert ihr unter meiner schönen Versprecher hier und natürlich aber auch sowas wie Annika, aber auch meine wunderbaren Gästinnen heute. Ich habe hier heute volle Frühpower am Start, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar darf ich als erstes begrüßen Tamara Keller. Ihr findet sie unter @lögli@mastodon.social auf Mastodon. Sie ist Journalistin und Teil von Früh. Hallo Tamara.
Hi Eva, ich freue mich hier zu sein. Und was für eine schöne Überleitung auch. Ja,
toll, ne? Und dann darf ich auch noch Helene Altgeld hier begrüßen. Sie schreibt für 90 Minuten oder für über die WM. Sie ist auch Teil von Früh und ihr findet sie auch bei Mastodon als helene@früh.social. Hallo Helene, schön, dass du auch mit dabei bist.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
So, das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein wilder Ritt hierhin. Und was auch ein wilder Ritt war, ist, glaube ich, ja, ein bisschen das Spiel zwischen der Schweiz und Neuseeland, auch wenn das Ergebnis 0-0 ist, im Forsyth Barr Stadium in Dundon in New Zealand vor 25.947 ZuschauerInnen, geht das Spiel zwar torlos aus, bedeutet aber, dass die Schweiz im Achtelfinale steht und gleichzeitig Co-Gastgeber Neuseeland aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Tamara, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
Ja, es war auf jeden Fall kein einfaches Spiel zum Gucken, beziehungsweise, also es gab auf jeden Fall den Drang von beiden Teams nach vorne, das fand ich schon mal sehr gut. Dass es halt torlos am Ende geblieben ist, ist ein bisschen schade. Und zeitgleich gab es halt auch sehr viele Ballverluste, was ich so ein bisschen anstrengend fand. Also es hat sich nicht so einen stringenten Spielaufbau immer so gegeben. Und ich finde, man hat deutlich gemerkt, dass Neuseeland mehr am Drücker war, beziehungsweise, dass die gewinnen mussten, weil die Schweiz, die hat sich echt so ein bisschen zurückgehalten und so, ich sag jetzt mal, auf sicher gespielt. Also ist zumindest, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Und dass sie jetzt auch schlussendlich Gruppensieger am Ende sind, ist für mich ein bisschen unerwartet. Also ich habe es nicht im Tippkick getippt, sag ich mal so, aber das kann man eigentlich eh vergessen. Ja, genau, so ist ein bisschen, wie ich so das Gesamtspiel gerade sehe. Für mich ist auch so ein bisschen nach wie vor so, dass die Qualität, die die Schweiz haben könnte, eigentlich nicht abgebildet wird in den Spielen, die sie spielen. Also die haben viele Einzelspielerinnen, die eigentlich echt eine hohe Qualität haben und die habe ich in diesem Turnier noch nicht so gesehen. Deshalb funktioniert für mich das Gesamtbild Schweiz einfach gerade noch nicht. Also da fehlt mir ein bisschen so der Team-Spirit oder so, den man halt beim deutschen Team dann schon eher sieht. Auch so, es gibt viele Chancen nach vorne, aber im letzten Moment ist die Schweiz dann oft immer so lahm. Also entweder bricht dann der Spielaufbau wieder ab oder man verspielt sich. Also irgendwie so der letzte Feinschliff im Angriff fehlt für mich enorm. Und das finde ich halt auch voll krass, wenn man überlegt, dass halt im Sturm Cigorčević steht, die einfach eine krasse Stürmerin auch ist, dass die Schweiz das eben nicht so für sich nutzen kann. Und mein absolutes Spielhighlight war, als die neuseeländische Torwärtin mit nach vorne gegangen ist. Das war einfach so geil. Die letzten zwei Mal und die zweite Chance, also der zweite Eckball war dann echt nochmal eine krasse Chance auch. Also da hätten die Neuseeländerinnen vielleicht auch noch treffen können.
Ja, ich finde auch, dass es irgendwie bei der Schweiz manchmal super frustrierend ist. Und ich finde, das zieht sich auch schon so ein bisschen dadurch. Also es war bei der EM auch schon öfters so, dass ich das Gefühl hatte, sie kommen eigentlich ganz gut ins letzte Drittel, aber dann treffen sie irgendwie konstant die falsche Entscheidung. Entweder sie halten den Ball viel zu lang, das ist mir gerade bei Ramona Bachmann irgendwie super oft aufgefallen, oder sie spielen eben nicht präzise genug ab, oder sie schießen zu früh, aber dadurch hatten sie irgendwie keine wirklich großen Chancen, obwohl sie eigentlich schon relativ oft im letzten Drittel waren. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es selbst unter Inka Grings jetzt so ist, obwohl sie eben nach der EM dann den Trainer rausgeworfen haben. Aber das scheint so ein konstantes Problem zu sein. Und dann natürlich auch die individuelle Qualität, die sich nicht immer in der Teamleistung widerspiegelt. Tino Gorcevic fand ich jetzt auch nicht super überzeugend bei der WM, muss ich sagen. Hatte ein paar gute Einzelaktionen, aber auch viele Chancen vergeben. Und ja, es ist schon sehr erstaunlich, dass die Schweiz irgendwie Gruppensiegerin geworden ist, muss ich sagen. Also es spricht nicht unbedingt für die Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel über die Schweiz selber aussagt, weil ja, eigentlich hatte ich das Gefühl, sie waren irgendwie in jedem Spiel so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Im ersten Spiel haben sie so gegen die Philippinen gewonnen, gerade so irgendwie. Dann im zweiten Spiel wollten sie eigentlich auch nur ein Unentschieden haben. Jetzt brauchten sie auch ganz sicher nur einen Punkt, um weiterzukommen und wollten da auch nicht ins Risiko gehen natürlich. Und ja, so was irgendwie alles immer so ein bisschen halbgar, finde ich. Und schwierig einzuschätzen, ob da jetzt überhaupt noch mehr drin steckt bei ihnen oder nicht.
Ja, und ich finde auch, man hat irgendwann gerade zur zweiten Halbzeit gesehen, dass es eine Mannschaft gab, die musste. Und das war eben Neuseeland, weil wir hatten ein Parallelspiel, über das wir gleich auch noch sprechen. Aber da hat das Ergebnis eben klar gemacht, Neuseeland muss punkten. Sie müssen die 3 Punkte holen, sonst sind sie eben raus. Und ich glaube, man hat auch irgendwann bei der Schweiz gemerkt, okay, wir müssen jetzt keine 100% mehr geben. Das, was ihr beide gesagt habt, würde ich 100% zustimmen. Es war auf jeden Fall, ja, hätte es dann noch das Tor durch die Torhüterin gegeben. Ich glaube, wirklich 3-4 Mal war sie mit vorne. Bei der ARD, Nia Künzer und Almut Schuld haben wohl auch irgendwann im Kommentar quasi immer mitgefiebert quasi, was denn jetzt passieren wird. Ich glaube einfach, dass, was für mich sehr, sehr überraschend war, dass Jackie Hand die zweite Halbzeit noch gespielt hat. Sie war ja schon in der ersten Halbzeit angeschlagen, also sie knickt ja irgendwie weg in der 39. kurz vor der Pause und ich dachte, sie wird halt quasi, okay, ja, hier 5 Minuten bis zur Pause, machst du jetzt noch weiter und dann wechseln wir aus. Es kam aber nur Riley für Chance und Hand hat einfach die kompletten 90 beziehungsweise plus 90 plus 10 oder was auch immer hat sie ja durchgespielt und ich finde, man hat ja auch schon angemerkt, dass sie nicht immer voll in die Bälle reinging, also dass da durchaus Momente gab, wo sie dann nicht mehr ja zu 100% da war, wo ich dann nicht ganz verstehe, warum sie nicht vorher runtergenommen wurde. Zum Beispiel fand ich auch, dass als Hesset reinkam, die kam auch überhaupt nicht gut ins Spiel und dann war diese linke Seite auch einfach, ja, wie ich fand, einfach nicht gut besetzt dann in dieser zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, Tamara, hast du das ähnlich gesehen?
Ja, doch, habe ich schon auch ähnlich so gesehen. Trotzdem, ja, also es ist halt das, was ich auch mit dem Willen meinte. Ich finde, das hat man bei den Neuseeländerinnen deutlich mehr gesehen. Ich glaube, es war auch ein Unterschied in der Strategie. Also soweit ich das verstanden habe, hat die Schweiz sich nicht informiert, was im anderen Spiel geht. Das heißt natürlich, wo kamen quasi die Neuseeländerinnen aus der Pause und wussten auch, was Sache ist und dass sie quasi noch mehr geben müssen. Ja, aber sonst sehe ich es eigentlich ähnlich wie du und habe ich ja eigentlich.
Andererseits finde ich, dass Neuseeland gar nicht so wirklich mit Karacho aus der Kabine gekommen ist. Also ich habe ja die erste Hälfte jetzt nicht gesehen, weil ich mit dem faszinierenden Parallelspiel Norwegen gegen Philippinen beschäftigt war. Aber dann war da ja schon alles klar zur Pause, also habe ich dann beides angeschaut. Und ich finde, Neuseeland war erst sehr blass in der zweiten Hälfte. Also da hatten sie ja richtig wenige Zweikämpfe und Bälle auch gewonnen. Und da hatte die Schweiz eben diese eine Phase, wo sie eigentlich ständig gute Situationen hatten, ständig irgendwie Überzahl oder zumindest 4 gegen 4 und dann haben sie es einfach jedes Mal so schlecht ausgespielt. Also wenn ich Inka Grings wäre, dann würde ich wirklich das im Training einsetzen. Aber gut, Neuseeland ist dann irgendwann wieder aufgewacht, aber erst halt so in der 70. Minute und dann gab es in der Nachspielzeit noch so ein paar Halbchancen, aber es war dann vielleicht auch so ein bisschen spät. Also ich hatte mich schon gewundert, dass, dass Neuseeland da so wenig nach vorne getan hatte erst.
Ja, und gleichzeitig muss man einfach sagen, also wir hatten eine lange Zeit in der zweiten Hälfte, beziehungsweise das, was du auch gesagt hast, Helene, dass eben nicht so viel Power kam. Also der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit war in der 73. Minute von Steinmetz. Das war so die Chance, bis halt zur Schlussphase, wo es dann eben nochmal so ein bisschen energiegeladener wurde, sag ich mal. Die Schweiz hatte jetzt auch nicht wirklich die Chancen, wie gesagt, sie mussten ja auch nicht. Mir hat da sonst Pubel ganz, ganz gut gefallen. Die fand ich eine sehr aktive Spielerin bei der Schweiz. Die hatte aber einfach gegen Bowen immer wieder, also da hat man schon gemerkt, dass Bowen da eine gewisse Souveränität an den Tag legt, wogegen Pubel dann in ihrem jungen Alter auch einfach noch nicht so komplett gegen ankam und Bowen da das, wie ich finde, immer wieder gut hat. Gleichzeitig fand ich als Risikofaktor durchaus ein bisschen Rebecca Stott. Die ist ein paar Mal aus der Kette rausgerückt und hat dann eben den Raum frei gemacht. Sie wurde ja tatsächlich auch nach gut einer Stunde ausgewechselt. Da gab es dann immer mal Situationen, wo Bowen dann eben den dann nochmal zumachen musste, weil eben es dort rausgerückt ist, gab es zum Beispiel mir nach 30 Minuten mal diese Umschaltmomente, auf die hat die Schweizer schon gewartet, aber wie gesagt, im Endeffekt war der Druck halt mehr auf Neuseeland. Und für sie finde ich es einfach schade, ich finde, es tat schon irgendwie weh, dabei zuzugucken, wie, also ich habe es auch irgendwie auf Twitter geschrieben, ich bin fühle mich ganz anders emotional momentan, ich finde, das ist irgendwie, man hat irgendwie doch ja, ein anderes Gefühl für die Spielerinnen, finde ich, irgendwie, wenn man sie sieht. Aber ja, ist natürlich bitter, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat. Aber im Endeffekt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Thema Euphorie. Man konnte diese Euphorie nicht so ganz aus dem ersten Spiel dann mit reinnehmen und der Plan auf Wilkinson hat dann wahrscheinlich auch nicht immer, ist nicht zu 100% aufgegangen. Sie wurde auch gut abgestellt in den anderen Spielen. Und das hat die Schweiz eigentlich auch wieder ganz gut hingekriegt.
Ja, für mich ist auf jeden Fall auch Pubel die beste Chance noch in der zweiten Halbzeit hatte. Und die halt dann, ja, also es war jetzt nicht so, hätte sie machen müssen, aber es war eine voll krasse Chance und trifft dann aber halt eben auch nicht. Das war das, was wir ja auch schon angesprochen haben mit der fehlenden Stärke dann im letzten Moment.
Ja. Wobei das dann einer der wenigen Torschüsse auch war, weil ich glaube, die Schweiz hatte wirklich nur 3 Schüsse, was verglichen eben mit der Anzahl von Angriffen oder Strafraumsituationen, die sie hatten, wirklich eine eher maue Statistik ist, wenn ich das mal so sagen kann. Und dann ja, kann man vermutlich auch nicht nur die Chancenverwertung da ja daran festmachen, dass es eben nicht geklappt hat mit dem Sieg. Aber ja, Neuseeland hatte, glaube ich, deutlich mehr Schüsse, aber viele auch irgendwie aus der zweiten Reihe geblockt und ja, war dann eben auch nicht die eine ganz große, klare Chance dabei. Ich finde, man hat dann eben schon gesehen, offensiv, dass da ein bisschen an was fehlt, wenn sie eben auch selber so ein bisschen mehr den Ball haben und anders als gegen Norwegen nicht unbedingt kontern und da eben auf die Umschaltmomente setzen können. Aber ich finde trotzdem, sie haben sich gut gezeigt im ersten Spiel und ja, heute eben ein bisschen blass auch gegen die Philippinen. Deswegen, ja, unterm Strich vermutlich schon verdient, dass die Schweiz jetzt weiterkommt. Aber für das Achtelfinale gegen Spanien oder Japan sehe ich das schon sehr schwarz, muss ich sagen. Aber mal schauen. Vielleicht kommt ja noch eine Steigerung.
Ich glaube, das ist auch das, was das Spiel so ein bisschen frustrierend macht, ne? Also man weiß irgendwie, wenn Neuseeland quasi das vom ersten Spiel hätte abrufen können, dann hätte es echt schwarz für die Schweiz ausgesehen. Und eigentlich hatte die Schweiz eher Glück, dass Neuseeland nicht so stark heute einfach auch war, was ja dann wieder dafür spricht, wie schlecht die Leistung eigentlich von der Schweiz ist. Und ich sehe es auch wie du, Helena, ich sehe komplett schwarz, es sei denn, die machen irgendwie so 5 Schritte nach vorne und legen jetzt so richtig los, aber ich sehe die Schweiz tatsächlich nicht weiter als im Achtelfinale, gerade wenn sie weiterhin so ihre Leistung erbringen. Also da wünsche ich mir mehr tatsächlich.
Und wenn wir schon von mehr Toren sprechen, dann können wir mal direkt einen Blick auf das Spiel zwischen Norwegen und die Philippinen blicken. Da war nämlich der Endstand 6:0 im Eden Park in Auckland, auch in Neuseeland, vor 34.697 ZuschauerInnen, also einer sehr eindrucksvollen Kulisse. In der 7. Minute trifft Sophie Hawke zum 1:0 nach einem langen Ball, wo sie am langen Pfosten relativ frei steht. 10 Minuten später ist es wieder Sophie Hawke, wieder nach einer Flanke vom rechten Flügel, diesmal von Risa. Keine Chance für die Torhüterin McDaniel da im Tor. Und in der 31. Minute trifft dann auch Graham Hansen zum 3:0 aus rund 25 Metern. Mit dem 3:0 geht es dann in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn in der 48. Minute erzielt Norwegen dann durch ein Eigentor von Barker das 4:0. Ist immer wieder nah dran am 5:0. Es braucht im Endeffekt einen Elfmeter, um dieses Ergebnis herzustellen. Sawicki fault Reiten und die Gefaulte trifft auch vom Elfmeterpunkt. Und am Ende ist eben der Endstand sogar 6:0, war in der 90. plus 5. Hawke dann zum dritten Tor trifft, wieder nach einer Flanke, dieses Mal von links. Von Reiten trifft sie ansehnlich ins lange Eck. Und das ist dann der Endstand. Helene, das Ergebnis ist ja nun schon sehr deutlich und gerade bei Norwegen, die ja bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so das gezeigt haben, was sie wollten. Wie hat dir Norwegen denn gefallen?
Ja, ich würde sagen, das Ergebnis ist deutlich. Das Spiel war es auch. Ist jetzt nicht so, als hätten sie einfach ihre Chancen knallhart genutzt und sonst wäre es vielleicht ein bisschen ausgeglichener gewesen, als das Spiel es so sagt. Also es war wirklich ein Kantersieg in allen Belangen. Also Norwegen hat total das Spiel dominiert. Und es war eigentlich so, wie Frida Mornum das vor dem Spiel gesagt hat. Sie meinte nämlich, wenn wir mal das 1:0 machen, denn dieses 1:0 hatten sie ja noch nie gemacht bei der WM, sie hatten kein einziges Tor vor dem Spiel geschossen, dann können wir vielleicht auch das 2:0 und das 3:0 schießen. Dann platzt mal der Knoten, das ist eben auch so eine mentale Sache ist vielleicht bei Norwegen. Und das hat man wirklich gesehen, diese frühe Führung hat ihnen eindeutig Selbstvertrauen gegeben, dann mit Hauk, die ja nur für Hegerberg eigentlich in die Startelf gerückt war, aber ein super Spiel gemacht hat, natürlich Hattrick, ist in der Luft sehr gut, das war auch schon vorher bekannt und hat da wirklich Werbung für sich gemacht. Und ja, ich würde sagen, Norwegen hat das dann sehr souverän runtergespielt, spätestens nach dem 3:0 war eigentlich klar, dass sie dann auch weiterkommen und dann konnten sie natürlich befreit spielen und auch mal so ein bisschen entspannter die Sache vielleicht angehen, ein bisschen weniger verkrampft, haben dann noch ein paar Tricks eingestreut. Es war jetzt immer noch nicht die allergrößte Fußballkunst, würde ich sagen. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie irgendwie meinen, dass das jetzt das Norwegen ist, was man irgendwie immer sehen wollte und dass sie damit jetzt vielleicht eine Chance haben im Turnier. Das würde ich so ein bisschen relativieren, weil es sind immer noch die Philippinen, die dann nach diesem 1:0, 2:0, 3:0 schon ein bisschen auseinandergeflogen sind und gerade eben diese Flanken gar nicht verteidigt gekriegt haben. Da hatten wir es sehr oft, dass die erste Flanke eigentlich noch geklärt wurde, aber dann jedes Mal nur unzureichend, dass der Ball dann irgendwie an die Strafraumkante gesprungen ist und dann gab es irgendwie einen Distanzschuss oder eine neue Hereingabe. Also da waren die Philippinen einfach zu unorganisiert. Das hat Norwegen eben super ausgenutzt, aber ja, trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie viel das jetzt für den zukünftigen Turnierverlauf aussagt.
Ja, und gleichzeitig war es ja auch noch so, dass die Philippinen dann im Endeffekt auch in Unterzahl waren. Nach einem VAR-Check ist Harrison, die gerade erst 10 Minuten auf dem Feld war, in der 67. Minute vom Platz gestellt worden. Nach einem Foul gegen Bjelde. Ich fand es unfassbar schwierig, also ich wollte da nicht die Schiedsrichterin sein, weil ich es durchaus auch mit den Bildern immer noch nicht leicht fand, da eine Entscheidung zu fällen. Sie hat ja auch versucht, es zu erklären. Wie siehst du das, Helene? War es eine klare rote Karte für dich?
Jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde mich jetzt nicht Regelexpertin nennen, aber ich denke, man hätte da auch nur die gelbe geben können oder eben rot. Es war auf jeden Fall schon eine eher harte Entscheidung für die Philippinen, also vertretbar, aber eben auch ein bisschen hart. Aber ja, ich weiß nicht, ob es ein Game Changer war, weil zu dem Zeitpunkt auch schon das Spiel relativ klar entschieden war. Das hat es dann natürlich nicht besser gemacht. Ja, aber trotzdem hatten es die Philippinen dann natürlich nochmal schwerer danach. Und gerade das 5:0 hast du ja schon angedeutet, lag wirklich sehr lange in der Luft, bis sie es dann endlich gemacht haben durch einen Elfmeter. Ja, also auf jeden Fall ein bitterer Abschluss für das Turnier von den Philippinen, die ja auch ihren ersten WM-Sieg feiern durften gegen Neuseeland. Aber heute mussten sie wirklich defensiv sehr viel Lehrgeld zahlen gegen Norwegen und haben es da eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig geschafft, ins Spiel reinzukommen. Am ersten noch nach dem 5:0, da hatten sie so eine Phase, wo sie ein bisschen mehr den Ball hatten, aber eben auch nicht so richtig zu starken Abschlüssen gekommen sind. Und es war insgesamt schon ein sehr dominantes Spiel von Norwegen.
Ja, und eine Spielerin, die ich bei Norwegen auch gerne ja so ein bisschen herausnehmen möchte, die ich auch sehr, sehr gut fand in diesem Spiel, war Graham Hansen. Sie hat ja selber auch ein Tor erzielt, aber gerade in den ersten 5 bis 10 Minuten, immer wenn irgendwas war, war sie eigentlich in jeder Aktion beteiligt. Und das fand ich schon durchaus, ja, finde, hat sie ein hervorragendes Spiel gemacht. Und ja, war auch ein Teil, natürlich neben Sophie Hawke, die dafür gesorgt hat, dass, ja, dass man das Spiel auch so dominieren konnte. Gleichzeitig fand ich auch Guru Reiten eben sehr gut. Die war gerade in der zweiten Halbzeit, dann hat so ein bisschen die Rolle von Graham Hansen so ein bisschen übernommen, finde, und immer wieder gut sich auf ihrer Seite durchgesetzt auf links. Immer wieder ja gute Momente da gehabt und gute Flanken setzen können. Und wie du schon gesagt hast, Helene, vor allem die zweiten Bälle waren eigentlich immer bei Norwegen. Also es wurde auch nicht wirklich kontrolliert rausgetragen von den Philippinen. Und dann war es im Endeffekt, ja auch, wenn es zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen sehr hoch wirkte, wir haben ja ein paar der höheren Ergebnisse jetzt auch in diesem Turnier gehabt, aber ja, ich glaube, es ist einfach die Effektivität. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen gelesen, dass manche ein bisschen enttäuscht sind, dass halt ein Sieg mit besonders vielen Toren, sage ich mal, jetzt für Norwegen für eine Runde weiterreicht. Gleichzeitig ist es eben so, das ist bei Gruppenspielen, da kann halt ein Sieg kann dir einfach reichen. Und das klar wirkt es dann im ersten Moment so ein bisschen enttäuschend. Es gab ja auch durchaus auch ein paar, ja, ich sag mal, kritische Stimmen auch innerhalb des Kaders. Deshalb saß Engen, soweit ich weiß, ja auch auf der Bank, weil sie so ja die Mannschaft im Prinzip kritisiert hatte, kam dann ja auch rein im Laufe des Spiels. Aber ich bin durchaus gespannt, was wir von Norwegen noch erwarten können im Verlauf dieses Turniers. Weil, wie gesagt, wie du es auch meintest, per se haben sie ja die Qualität. Sie müssen sie halt nur im Prinzip von Anfang an auf den Platz bringen. Weil wir haben jetzt ein paar Teams gesehen, die dann eben auch einfach komplett auseinanderfallen. Und per se würde ich jetzt auch erstmal sagen, ich weiß nicht, wie es andersrum ist, ne? Wenn Norwegen mal 0:2 gegen ein Top-Team zurückliegt, schaffen sie es da dann auch im Prinzip diesen Motor anzuwerfen? Weiß ich nicht. Dennoch, ja, freut es mich auch, dass sie da so ein bisschen die Kurve noch bekommen haben, könnte man sagen.
Ich würde auch, glaube ich, nochmal das Hansen-Tor appreciaten. Das war wirklich ein mega geiles Tor. Einfach auch ein richtig krasser Distanzschuss oben ins Eck auch. Und ich muss auch sagen, mich hat das auch ein bisschen schockiert, dass man das gar nicht so krass mitbekommen hat, obwohl Hansen auch diejenige war, die ein sehr krasses Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, ja, vielleicht muss ich mich selber in Frage stellen und mich selber zurücknehmen. So irgendwie, wo sie sehr klare Worte irgendwie auch zu dieser Teamverfassung, dass sie nicht gewertschätzt wird, gefunden hat. Und dass sie sich ein paar Tage später dann auch in der Pressekonferenz dafür entschuldigen musste. Und das ist bei mir tatsächlich ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also ich habe nur diese ganzen Spekulationen mitbekommen, dass da auch was im Team nicht stimmen muss. Und von der Leistung her, die man halt von Norwegen gewohnt ist und was sie auf den Platz bringen, hat man auch das Gefühl, es stimmt was im Team nicht. Und dann bekommt man immer mehrere so Sachen mit. Aber ich fand auch, es war mir ein bisschen zu viel Spekulation. Also ich finde auch, das ist die erste WM, wo es so viele Spekulationen um gewisse Sachen in Teamstrukturen und so geht. Und das finde ich auch irgendwie eine weirde Entwicklung, muss ich ehrlich sagen, weil es halt sowas bisschen Boulevardeskes auch hat. Aber wenn sich dann wirklich eine Spielerin schon hinstellt und was sagt, das muss ja auch zeigen, wie hoch das Eskalationslevel eigentlich wirklich ist. und wie hoch dann der Druck auch von, wenn wir auch viel von Machtstrukturen und so vor der WM gesprochen haben, also gerade wenn man Richtung Frankreich oder Spanien oder so irgendwie schaut, dann wieder dahin stellen muss und sich entschuldigen muss, wo irgendwie eindeutig von der Körperhaltung ist, dass es vielleicht nicht gerade ganz so freiwillig entstanden ist oder geschieht, so, finde ich schon auch krass. Und deshalb freut es mich auf der einen Seite auch irgendwie, dass die Norwegerinnen jetzt in der Lage waren, mehr ihre Leistung abzurufen. Aber ich sehe da auch eher schlecht, wie es so in Zukunft weitergehen soll, weil die scheinen erhebliche Probleme in ihrer Teamstruktur zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser wird. Und ich finde es auch krass eben, also ich wünsche mir irgendwie mehr Berichterstattung dazu. Oder ich weiß auch nicht, ob das eben auch am abgefuckten Twitter liegt, dass ich das nicht mehr so mitbekomme, weil früher habe ich alles über Twitter mitbekommen. Also keine Ahnung, ob es auch ein bisschen da dran liegt. Aber wenn, dann wünsche ich mir halt eine Berichterstattung, die sich irgendwie ordentlich damit auseinandersetzt und auf einer kritischen Ebene und nicht so Boulevardesk, oh, was könnte da in dem Team nicht stimmen, so. Da hätte ich mir lieber auch gewünscht, dass man das mal genauer sieht, so eben, was hat die Spielerin gesagt, dann kann man vielleicht mit der auch nochmal sprechen oder so. Ist mir auf jeden Fall so aufgefallen und fand ich irgendwie krass, dass das irgendwie davor, also vor heute an mir so ein bisschen vorbeigezogen ist. Und ich glaube, es ist super wichtig, was da gerade auch neben dem Platz passiert.
Stimme ich auf jeden Fall zu. Aber wenn wir nochmal kurz so ein bisschen zurück auf den Platz gehen, dann fand ich es auch ganz interessant, dass Almut Schuld, der mit Graham Hansen zusammengespielt hat, auch gesagt hat, dass sie irgendwie auch damals bei Wolfsburg schon immer am besten gespielt hat, wenn sie wütend war. Und wir können jetzt natürlich nicht in sie reinblicken, aber das wirkt ja schon so ein bisschen so, dass diese starke Leistung eben auch so ein bisschen daher kam, dass sie jetzt was zu beweisen hatte, eben dieses 3:0, aber nicht nur, dass sie wirklich auch mal den Platz hatte für ihre Dribblings. Und es war ja wirklich eigentlich das große Thema von Norwegen, dass es dieses Paradox gibt. Sie haben so starke Einzelspielerinnen, aber gerade so eine Graham Hansen, also schon seit der EM hat sie auch, ja, hat sie kaum stattgefunden eigentlich oft im norwegischen Spiel. Und da ist es schwer zu sagen, liegt es eben an ihr, liegt es am System. Vermutlich ist es eine Mischung von beiden. Aber sie war da eigentlich selten so präsent und so stark, so spielentscheidend, wie man sie von Barcelona kennt. Und ja, heute ging es dann mal wieder besser. Aber wie gesagt, es sind nur die Philippinen, auch im Blick auf das Mittelfeld, wo ja Engen jetzt heute nicht gespielt hat, ist eine interessante Entscheidung. Ich bin gespannt, wie sie es dann im Achtelfinale machen, aber wir haben ja in den anderen Gruppenspielen gesehen, dass Norwegen enorme Probleme hat, wenn sie da ein vernünftiges Pressing vom Gegner eben haben, dass sie dann sehr oft den Ball verlieren. Und Engen war ja gerade in diesem ersten Spiel gegen Neuseeland sehr oft isoliert, musste alleine ganz viel Platz abdecken. Und ich weiß nicht, ob es besser wird, nur wenn man sie dann durch eine andere Spielerin, also Buriza, ersetzt oder ob da vielleicht ein Systemwechsel her muss. Ja, heute hat man da auf jeden Fall nicht so viele neue Erkenntnisse gewonnen, weil die Philippinen wirklich sehr zurückhaltend waren, da jetzt nicht wirklich aggressiv im Pressing waren.
Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieser Besprechung, und zwar Südkorea gegen Marokko. Endstand 0:1. Marokko gewinnt das Spiel im Cooper Stadium in Adelaide vor 12.886 ZuschauerInnen durch ein Tor in der 6. Minute durch Djradi. Und das ist dann eben der Endstand. Es gibt immer mal wieder Momente, wo man eventuell noch auf ein zweites Tor von Marokko wartet. Aber Tamara, sonst auch wieder ein Spiel, könnte man sagen, wo Südkorea hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Wobei, also ich habe mir das Spiel im Real Life angeguckt und nicht direkt heute Morgen. Und zu mir gesagt wurde, ja, Marokko war super stark und so. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich gelesen habe. Und dann, ich weiß nicht, ob ich dann beeinflusst war von dieser Erwartung. Also es ist ja immer blöd, wenn man sowas vorher hört. Weil dann habe ich halt Marokko als nicht so stark empfunden. Aber ich glaube, es liegt halt dran, weil ich das Spiel nicht neutral gesehen habe. Ich kannte das Ergebnis schon davor. Und fand dann doch, dass Südkorea schon sehr viele Chancen auch hatten, wo sie das hätten ändern können. Ich fand das auch gut beim Deutschlandspiel, wie Schuld die Stürmerfunktion begriffen hat bei dieser Torchance von Kolumbien. wo einfach nur hätte gegrätscht werden müssen, damit dieses Tor fällt. Und das hatte ich tatsächlich das Gefühl, das war einmal mindestens auch bei Südkorea so, dass man hätte, wäre man da reingegrätscht, der Ball wäre sehr wahrscheinlich reingegangen für die Stürmerin. Aber sonst ist Südkorea schon auch im Spielaufbau und so nicht so konkret gewesen oder dann doch auch oft den Ball verloren. Ich glaube, es war auch oft so, dass irgendwo in der Mitte halt der Ball verloren wurde und dann hat man wieder gab es so einen Gegenangriff und es war natürlich auch ein bisschen ätzend, dass halt dieses eine Tor so früh fiel und dann irgendwie gar nicht mehr so viel passiert ist. Trotzdem würde ich sagen, es war eben auch eine gute Leistung von Marokko. Also die haben schon auch noch mal versucht zu zeigen, was sie können. Und vor allem auch eine sehr starke Abwehrleistung von Benzema, die ja quasi auch den Rekord aufgestellt hat, da sie das erste Mal, also die erste Spielerin ist, die mit Hijab in einer WM jemals gespielt hat. Und zeitgleich halt auch wirklich so das Spiel ihres Lebens irgendwie gemacht hat. Also sie war zum ersten Mal in der Startelf und hat sich wirklich auch empfohlen für das nächste Mal. Also ich habe auch viel so Kampfstärke eigentlich noch auch bei Marokko gesehen. Aber ich finde auch Südkorea hat gut dagegen gehalten, aber war dann halt am Ende irgendwie nicht so konsequent auch. Also fast so ein bisschen Schweiz-ähnlich.
Schweiz-Weiz. Ja, will ich dir zustimmen, dass die Konsequenz ein bisschen gefehlt hat. Ich habe da auch so ein bisschen zwei verschiedene Hälften gesehen. Ich fand Marokko am Anfang schon stark. Da haben sie es echt immer wieder geschafft, über rechts nach vorne zu spielen, haben da viele Flanken reingeschlagen und durch eine ist dann ja auch der Treffer gefallen, hat Girardi da auch sehr gut gemacht, finde ich. Und sie haben auch viel besser es geschafft, den Ball mal festzumachen, weil Südkorea hat es eigentlich auch versucht mit langen Bällen, aber bei denen ist es irgendwie gar nicht gelungen. Der Ball war mal direkt weg und bei Marokko hat mir das viel besser gefallen, dass Girardi eben immer wieder da war und den Ball fest gemacht hat oder dass sie manchmal auch durchs Mittelfeld gekommen sind mit Chibak und Nakash, die ich da beide ziemlich gut fand. Eben die Kapitänin Chibak, die ja oft auch so ein bisschen offensiver spielt, aber jetzt in dem Spiel im Mittelfeld war, ein bisschen weiter hinten und sich da sehr viel bewegt hat, viele Bälle wieder gewonnen hat. Ich glaube, es waren 10 oder so. Ja, also das war schon gut von Marokko. Aber andererseits war ich gerade am Anfang auch sehr enttäuscht von Südkorea. Also ich hatte das Gefühl, da fehlt einfach komplett das Konzept nach vorne. Sie haben eben manchmal diese langen Bälle geschlagen, wollten dann Park finden, die ja mit 1,77 auch gewisse Größenvorteile hat. Also war natürlich eine plausible Idee, aber die Innenverteidigung, du hast es schon angesprochen, war mit Benzina und Chata einfach auf der Höhe, auch wenn sie ein bisschen kleiner waren. Und ja, das hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Und Südkorea hat ansonsten sehr wenig Alternativen gehabt, nicht wirklich so einen Plan B. Man hatte das Gefühl, die haben irgendwie noch nicht oft zusammengespielt. Also da hat es an ganz viel gefehlt. Es war ganz, ganz seltsam, finde ich. Also die Abstände haben oft nicht gepasst, gerade in der ersten Hälfte. Und die Präzision auch überhaupt nicht, viel zu viele Fehlpässe. Und dann ist es besser geworden, finde ich. Aber sie haben es immer noch nicht so richtig, ja, so richtig konsequent ausgespielt. Also Marokko hat dann ja schon gerade in der zweiten Hälfte so ein paar Lücken angeboten. Und da hätte Südkorea viel mehr auch mal mit Seitenverlagerung arbeiten können oder in die Tiefe oder mal so ein bisschen schneller. Aber es wirkt immer noch so ein bisschen behäbig und dann kam halt mal der lange Ball. Aber ja, das war jetzt nicht so richtig gefährlich. Also sie kamen dann zu ein paar guten Chancen in der zweiten Hälfte und ich glaube, Marokko hätte sich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich über das Unentschieden beschweren können, weil sie dann eben in der zweiten Hälfte schon sehr wenig vom Spiel hatten, fand ich. Aber ja, das fand ich von Südkorea jetzt trotzdem nicht sehr überzeugend.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen der größte Kontrast. Marokko hatte ein mega gutes so Umschaltspiel. Also wenn nach vorne, dann mit sehr viel Drive und sehr schnell und konsequent. Und das war genau das, was Südkorea am Ende noch gefehlt hat, um halt wirklich ein Tor zu machen oder da irgendwie, also so, sie haben sich so ein bisschen gut ergänzt, so in der Hinsicht, so was die einen hatten, haben den anderen gefehlt und so ein bisschen umgekehrt. Und ja, ich sehe es auch wie du, dass auch ein Unentschieden für dieses Spiel fair gewesen wäre. Andererseits ist natürlich auch schön, man hat es auch richtig gesehen, wie sich die Spielerinnen gefreut haben, dass es halt auch der erste WM-Sieg ever für Marokko. Und ich finde, da freut man sich auch immer so ein bisschen mit. Das ist ja das Schöne am Fußball.
Ja, das stimmt natürlich. Marokko hatte ja auch noch die Chance, dann den Deckel drauf zu machen mit Ayan in der 88. Ganz frei vom Kasten, aber den hat sie dann nicht gemacht. Aber das war natürlich nochmal eine große Chance. Aber Südkorea war da wirklich einfach nicht zwingend genug. 20% aller Flanken sind nur angekommen. Das ist schon schlecht, wenn das eigentlich so die Strategie ist. Und wenn die dann mal angekommen sind, dann fehlt da auch irgendwie so eine Alex Pop in der Mitte, die den einfach mal reinköpft. Ja, also es waren einfach nicht die ganz klaren Chancen, dass sie halt auch mal in diesen gefährlichen Raum gekommen sind, zentral vor dem Tor. Ja, dass sie es geschafft haben, eben mal Marokko zu überraschen und den Raum zu nutzen.
Ja, und damit würde ich das Spiel tatsächlich auch abschließen wollen und diesen Spieltag. Ich würde euch noch ganz, ganz kurz sagen, was euch morgen erwartet, und zwar in der Gruppe C. Japan und Spanien in Wellington um 9 Uhr deutscher Zeit, zeitgleich auch Costa Rica und Sambia in Hamilton. Und um 12 Uhr geht es dann quasi mit dem Doppelheader der Gruppe B. Und zwar Kanada gegen Australien in Melbourne und Irland gegen Nigeria im Suncorp Stadium in Brisbane weiter. Ihr hört mich auf jeden Fall morgen wieder. Hoffentlich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Man weiß ja nie. Nein. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich zunächst bei Tamara Keller. Danke, Tamara.
Danke dir, Eva.
Und bei Helene natürlich auch. Danke.
Vielen Dank.
Und dann hoffe ich, dass wir alle noch einen schönen Restabend in deutscher Zeit haben und natürlich, dass wir alle anderen es morgen wieder gut losgeht. Und dann sehen wir uns bald wieder.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst, Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.